Neuheim und Möslang. Bürgermeistergespräche aus der Hart. Für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten.
Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Hallo, Herr Eheim. Hallo, Herr Möslang.
Grüß Gott, Herr Schelch. Hallo, Christian.
Hallo, Michael.
Wir sitzen hier zusammen im Keller der Gemeindebibliothek in Linkenheim-Hochstetten. Nicht mehr in der Zehnscheuer, weil wir hier unten einfach eine bessere Akustik haben als im Dachstuhl der Zehnscheuer. Und wir uns vorgenommen haben, für die zweite Season so einiges neu zu machen. Deshalb haben wir jetzt auch den Pfarrer hier unten in der Bibliothek mitsitzen und natürlich unseren Tonmeister Rainer Grund. Wir sind mit der heutigen Folge am Beginn der zweiten Staffel und haben uns überlegt, dass wir aufgrund der tollen Rückmeldung, die wir hatten zum Bademeister-Special und dem Interview im Graben-Neudorfer Schwimmbad, für diese zweite Season einiges an Interviewpartnern in den kommenden Monaten mit euch und Ihnen durchhören wollen. Und unser erster Interviewpartner zu Beginn dieser zweiten Staffel in der Folge 1 ist unser gemeinschaftlicher Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Graben-Neudorf, Dettenheim, Linkenheim, Hochstetten, der Herr Schölch. Herr Schölch ist noch gar nicht so lange bei uns, er hört mir gerade zu und ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen vorzustellen und er korrigiert mich dann ganz ungeniert, wenn ich was Falsches erzähle. Herr Schölch hat 2021 hier bei uns angefangen. Er ist auch ein 82er Jahrgang, so wie der Christian, in Eberbach geboren und hat dann sich nicht gleich vom Kindergarten weg fürs Theologiestudium interessiert, sondern es ging zunächst mal nach dem Wirtschaftsabitur nach Ulm für Mathematik und Physik. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich wollte direkt nach meiner Schulzeit, nach dem Abitur, eigentlich das machen, was ich, glaube ich, mit am besten in der Schule konnte. Und das war Mathe und Physik. Da kommt vielleicht auch mit rein, dass ich eigentlich jemand bin, der nicht so gerne lernt oder auswendig lernt, sondern ja, wenn es logisch ist und wenn es zusammenpasst, dann ist das schon mal eher meins.
Und Theologie ist logisch?
Ja, das war dann die Änderung, die sich dann so 2005 angebahnt hat. 2005 war der Weltjugendtag in Köln. Eine Million junge Menschen mit dem Papst zusammen rund um den Kölner Dom und da habe ich zum ersten Mal Weltkirche erlebt. Also auch Kirche nicht nur im Kleinen vor Ort. Sie haben es ja gesagt, ich komme aus einem kleinen Ort im Odenwald und dann so ganz groß zu erleben Kirche, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und mein damaliger Heimatpfarrer hat dann gemeint, probier's doch einfach mal mit Theologie in Freiburg. Ich wollte auch nicht unbedingt dann als Mathematiker mein restliches Berufsleben verbringen und dann dachte ich mir, ja, probier's mal und bin dabei geblieben. Von der Mathematik zur Theologie, ich glaube, das ist gar nicht so der ganz große Widerspruch, der da ist. Ich glaube auch, die Theologie muss logisch sein, auch die Theologie muss sich an Gesetzmäßigkeiten halten. Ich tue mir sehr, sehr schwer auch, wenn es in der Theologie zu wunderlastig wird, wenn zu viel Unerklärliches reinkommt. Und ich glaube, die Physik, die Mathematik, sie kann auch in der Theologie viel erklären. Sie muss viel erklären.
Was hat den Priester in Ulm damals ausgemacht? Was hat Sie an ihm so fasziniert, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist ein Vorbild vielleicht, nehme ich mir ein Beispiel dran?
Er war jemand, der enorm locker drauf war. Aber er konnte gut mit den Ministranten, mit der Gemeinde. Es war auch eine Liturgie, die nicht so ganz eng war, die von einer großen, von einer großen Begeisterungsfähigkeit getragen war. Man ging gern hin und das ist, glaube ich, auch so den Anspruch, den ich habe, dass man auch immer mal wieder da lachen darf, dass Fehler passieren dürfen, dass man dann sagen darf, okay, jetzt müssen wir nochmal machen, auch wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich glaube, das ist so der Anspruch, den ich auch habe, dass man gerne kommt, dass man lachen darf, dass man sich wohlfühlt, dass man aber auch was mitnimmt.
Dieses Thema Diakon, Kaplan, jetzt haben wir ja, also als Bürgermeister-Podcast hat vielleicht nicht jeder Zuhörer einen Bezug zur katholischen Kirche oder zur Kirche überhaupt. Ne? Ich glaube, nur noch 50% sind bei mir im Ort, ziemlich genau 50% in einer der großen Kirchen beheimatet. Da ist ja viel gesellschaftlich auch im Umbruch. Könnten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, wie ist denn so eine Priesterlaufbahn? Wie wird man denn Pfarrer? Wie wird man katholischer Pfarrer? Ich meine, die Leute wissen, da gibt es ein Zölibat zu beachten und man muss vielleicht Theologie studiert haben, aber dann hört es bei vielen auch schon auf. Wie passiert das?
Nach dem Theologiestudium, 6 Jahre, geht man in den Pastoralkurs. Man geht in eine Gemeinde parallel, wo man erste Erfahrungen dann nochmal in offizieller Art sammeln kann.
So eine Art Praktikum.
Praktikum kann man das nennen,
genau. Aber das Studium ist dann schon fertig.
Studium ist fertig, okay. Man hat mit dem Diplom abgeschlossen, jetzt mit dem Master. Und man sammelt erste Erfahrungen, reflektiert das auch dann nochmal vor Ort im Seminar. Mhm. Und nach einem Jahr kommt die erste Weihe, die Diakonweihe. Der Diakon hat von biblischen her gesehen die Aufgabe, eigentlich sich um die Bedürftigen zu kümmern, mhm. um die Armen. Er ist derjenige, der dafür Sorge trägt, dass im Grunde niemanden unter den Tisch fällt. Mhm. Ein Jahr nach der Diakonweihe ist dann die Priesterweihe. Die war dann bei mir 2016. Und nach der Priesterweihe ist man zunächst mal 5 Jahre Kaplan. Das heißt, ich nenne es mal Hilfspfarrer mhm. oder Pfarrer im Probedienst, würden es mhm. im Evangelischen heißen.
Aber da hat man auch schon versprochen, ein Leben lang ja, in der
da
Kirche
ist alles,
mitzuwirken.
Da ist schon alles okay. passiert. Ich darf auch alles, was ich jetzt als Pfarrer darf, außer in der Verwaltung. Ich bin noch nicht unterschriftenberechtigt, noch nicht mhm. siegelberechtigt.
Wo ist denn für unsere evangelischen Zuhörerinnen und Zuhörer, also Linkenheim, Hochstetten und Dettenheim sind eher protestantisch geprägt, Graben historisch eher katholisch-christian, ne?
Graben evangelisch, Neudorf-katholisch.
Graben evangelisch, Neudorf-katholisch. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem katholischen Priester und einem evangelischen Pfarrer? Oder ist das überhaupt der richtige Begriff, Pfarrer und Priester?
Ja, ich glaube, Pfarrer und Priester passt. Also nicht jeder katholische Priester ist automatisch Pfarrer. Pfarrer heißt, ich bin eingesetzt auf eine Pfarrstelle, an einen Ort, an eine Gemeinde gebunden. Das ist auch ziemlich genau wie bei einer evangelischen Kirche. Ein Pfarrer gehört zu einer Gemeinde, Pfarrhaus, Kirche, alles, was dazugehört. In den letzten Jahren wurden die Räume natürlich immer größer, die bei uns zu versorgen sind. Also Sie haben es gesagt, es ist Dettenheim, es ist Graben-Neudorf, es ist Linkenheim-Hochstetten. Insgesamt sind wir 8.500 Katholiken auf dem Sprengel hier. Das ist dann schon auch manchmal ein bisschen ein Problem. Da muss ich ganz ehrlich sagen, alle im Blick zu behalten ist unmöglich.
Ja, wie läuft es dann sonntags zum Beispiel? Ich wundere mich immer, das ist so ein großes, die richtige Formel ist Pfarrgemeinde, oder?
Ja.
Die Pfarrgemeinde ist so groß und es sind einige Messen zu halten am Sonntag. Wie läuft es? Also wir kennen das ja auch, Michael, ja, etliche Termine und überall wird erwartet, dass man da ist. Ist es auch so, Erwartungshaltung, da muss der Pfarrer doch mal bei uns jetzt die Messe halten wieder?
Die Erwartungshaltung ist da. Wir haben hier ein relativ klares Konzept. Wir haben Samstagabend einen Vorabendgottesdienst, der wechselt zwischen den kleinen Orten Graben und Lidolsheim. Und wir haben Sonntagmorgens 2 Messen um 9 Uhr in Neudorf und um 11 Uhr in Linkenheim. Das ist ein bisschen mit Zeitdruck manchmal verbunden, gerade wenn noch irgendwas mit angehängt wird, so wie jetzt bald der Volkstrauertag, wo wir noch die Kranzniederlegung gemeinsam haben, dann fällt es manchmal so ein bisschen auch runter, dass man sich danach noch mit Leuten unterhalten kann. Das finde ich sehr schade. Da kommt wirklich Hektik auf, das Amen am Ende, schnell umziehen, ins Auto rüberfahren und den nächsten Gottesdienst, aber ja, das geht. Das ist so der Tag, wo ich versuche, auch wirklich keine Termine zu machen. Es funktioniert nicht immer, aber ich versuche es durchzuhalten.
Das kennen wir.
Wie nahbar ist Kirche noch, wenn die Flächen wachsen und die Zahl der Gläubigen in den Pfarreien?
Ich habe die große Hoffnung, dass sich jetzt, wenn diese neuen Pfarreien gegründet werden, es sind 36 neue Pfarreien von ehemals über 1000 Pfarreien in der Diözese. Das ist in unserem Fall dann die Pfarrei Bruchsal, wo wir dazugehören, mit der stattlichen Zahl von 100.000 Katholiken, die dazugehören, das heutige Dekanat. Meine Hoffnung ist, dass diese Pfarrei neu zunächst mal nur eine Verwaltungsgröße ist und dass die Seelsorge noch vor Ort ist. Damit verbunden die Hoffnung, dass viele Pfarrer, viele Priester dann auch entlastet werden von Dingen wie Haushaltsplanung, von Abrechnungen, auch von Personalfragen, die ja immer wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, was in so einem Tagesablauf von einem Pfarrer und wahrscheinlich auch von einem Bürgermeister so die Zeitfresser sind. Es sind nicht die Gottesdienste, es ist nicht die Seelsorge, sondern ganz viel Zeit geht eben darauf, ja, die Verwaltung zu organisieren. Die mit den Sekretärinnen abzusprechen, mit den Verwaltungsbeauftragten, den Kindergartengeschäftsführern und dem Personal.
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn jetzt die Gemeinden vor diesen Reformprozessen stehen, was macht es mit der Kirche, was macht es mit dem Bistum, was macht es mit dem Pfarrer? Gibt es viel Widerstände, gibt es viel Kritik und Angst?
Es gibt, glaube ich, viel Sorge. Ich weiß nicht, ob ich es Angst nennen würde. Ja. Ich glaube, die Sorge ist da, wie geht's denn auch mit uns vor Ort weiter? Ich erlebe jetzt hier bei mir in den einzelnen Gemeinden ein sehr aktives Gemeindeleben. Die haben natürlich schon auch Sorge, wer kümmert sich um uns? Wer ist Ansprechpartner? Mit wem muss ich etwas abklären, wenn es jetzt um einen St. Martins-Umzug geht? Wer erlaubt so etwas? Wer stellt auch Geld zur Verfügung?
Ich erinnere mich an eine Predigt von Steffen Schörch letztes Jahr an Pfingsten in St. Vendelinus in Neudorf. Und da ging es um ein totes Pferd.
Ja.
Ein von toten Pferden, die noch weiter geritten werden, obwohl sie schon lange tot sind. Ich habe es damals so verstanden, dass das auch ganz gezielt gemeint war in Bezug auf die Reformprozesse, die anstehen.
Ja, also das Bild der toten Pferde, das hat natürlich schon, ich finde es sehr, sehr, sehr starkes Bild. Es ist ja immer wieder lustig, wenn man sich das vorstellt, tote Pferde, dass man sie trotzdem versucht zu reiten oder man bildet einen Arbeitskreis oder der Arbeitskreis stellt dann fest, naja, es ist vielleicht noch nicht ganz tot, aber wenn es denn leben würde, könnte man es gut reiten, dieses Pferd. Ich finde, es hat so ein bisschen auch mit Augenzwinkern was, dieses Bild. Und es ist, glaube ich, auch ein Bild dafür für Abschied. Für manche Bilder muss man sich verabschieden. Zum Beispiel auch, dass der Pfarrer vor Ort die einzige Größe ist. Das ist schmerzhaft für viele. Viele kommen mit allem zu mir, wo ich denke, ja, das könnt ihr doch selber entscheiden, das ist doch eigentlich alles klar, da müsst ihr jetzt nicht von mir das Okay abholen, das dürft ihr so machen, wie ihr wollt. Das ist ein Prozess, der braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit.
Das heißt, es geht dann absehbar auch in Richtung mehr Verantwortung dem Ehrenamt zu trauen.
Ja, ganz genau.
Das bedeutet ganz konkret mehr bei den Gemeindeteams vor Ort in den Kirchen?
Genau. Es wird viel mehr Verantwortung bei den Gemeindeteams liegen, also bei dem Gremium derer, die sich verantwortlich sehen für einen Kirchort. Kirchort muss nicht eine Kirche sein, Kirchort, das kann auch ein Familienzentrum sein, das kann auch eine Jugendeinrichtung sein, das kann ein Ort sein, wo man sich im Glauben versammelt. Und dafür auch für sich selbst zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen, das wird in Zukunft sicherlich auf Ehrenamtliche zukommen, auch wenn das natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe ist.
Und die Frage des Warums. Also warum muss sich die Kirche mit diesen Reformprozessen verändern? Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die es dann zu klären gilt und die es zu kommunizieren gilt. Warum ist das Pferd tot?
Weil letztlich das Personal fehlt an Priestern, an Pfarrern, die da sind. Das ist der äußere Faktor, der da ist, wo dafür gesorgt wird, dass wir uns eben verändern müssen. Gleichzeitig ist natürlich auch die Gesellschaft eine andere. Wir leben in einer anderen Welt und wir haben andere Erwartungen auch an Kirche und an Glauben.
Eigentlich was uns in allen gesellschaftlichen Bereichen aktuell begegnet, von Pflegebranche bis hin zu den Kindergärten. Wir kennen das Thema aus unseren Rathäusern auch. Und von daher eigentlich was nur logisch und konsequent ist, was wir in ganz vielen Organisationseinheiten vor Ort erleben. Ja. Auch in den Vereinen übrigens.
Die stehen alle vor den gleichen Aufgaben, immer wieder zu fragen, ich muss mich modernisieren, um dann meine Werte, meine Aufgaben in die Zukunft tragen zu können. Ich glaube, das ist die Diskussion, die habe ich in ganz vielen Bereichen. Die haben wir in den Verwaltungen, in den Kirchen, in den Vereinen, die habe ich bei der Feuerwehr. Das heißt, Personalmangel, der betrifft uns alle und natürlich auch weniger Gläubige.
Ja, die Anzahl der Gläubigen gehen massiv zurück. Für Neudorf heißt es, dass die Pfarrgemeinde St. Vendelinus Neudorf wohl jetzt so um den Moment gerade rum die 3000 unterschritten hat. Aber auch das Positive, ich nehme einen leichten Positivtrend zumindest bei den Gottesdiensten wahr. Da bin ich relativ zufrieden, was die Gottesdienstbesucher angeht, auch wenn wir natürlich prozentual noch im einstelligen Bereich sind, wie viele Menschen im normalen Sonntagsgottesdienst da sind.
Spielen da auch die Geflüchteten eine Rolle?
Ja, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Gerade von der Ukraine kommen sehr, sehr viele in die Gottesdienste. Mittlerweile haben sie sich auch ein bisschen zusammengetan. Gehe nach Karlsruhe zum ukrainischen Gottesdienst, der da regelmäßig angeboten wird. Es sind auch gerade hier in Linkenheim, merke ich, den Einfluss vom KIT, dass sehr viele ausländische Mitchristen in den Gottesdienste kommen, was ich persönlich auch immer so herausfordernd finde, dass sie mich einfach nicht verstehen. Also die kommen in den Gottesdienst und kriegen wahrscheinlich nur 10% von dem mit, was gesagt wird. Da kommt vielleicht das gut Katholische durch, dass es eben weltweit das Gleiche ist. Die können sich zumindest darüber informieren, was passieren soll in dem Gottesdienst.
Jetzt ist ja so, die Vereine, die politischen Parteien, verschiedene andere Organisationen haben eine gestaltende Rolle in so einer Ortsgemeinschaft. In Graben-Neudorf, in Linkenheim, in Dettenheim. Und den Kirchen, auf die gemünzt kann man das genauso sagen, Stichwort St. Martins Umzug beispielsweise. Worauf ich aber an der Stelle nochmal eingehen möchte, ist das Thema besondere Rolle der Kirche als Glaubensgemeinschaft. Gerade die katholische Kirche, da lebt ja ganz viel davon, dass der Pfarrer vor Ort ist, davon, dass die Sakramente zelebriert werden können, davon, dass der Pfarrer eine ganz zentrale Rolle in so einem Gottesdienst hat. Und ich habe jetzt für mich verstanden, wir müssen uns gar nicht so viel Sorge machen um das Thema große Einheiten. Da wird hoffentlich gelingen, dass viel Organisatorisches im Bruchsaal passieren kann und Begegnungen und Seelsorge vor Ort und Lebendigkeit vor Ort bleibt. Aber was ist ganz konkret mit den Gottesdiensten? Wenn keine Eucharistiefeier mehr stattfinden kann, weil kein Pfarrer vor Ort ist, wie können wir da positiv in die Zukunft schauen?
Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn es kein Pfarrer da ist, keine Eucharistiefeier stattfinden kann, dann wird es hoffentlich Wortgottesfeiern geben, dass sich auch viele dafür bereit erklären, diesen Dienst zu übernehmen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben über Jahrhunderte gelehrt, nur wenn der Pfarrer vorne steht, ist das alles richtig und gültig. Und jetzt auf einmal heißt es, wir brauchen Ehrenamtliche, die Gottesdienste feiern. Da muss ein Umdenken stattfinden. Das geht, glaube ich, nicht ganz so schnell, wie der Prozess vonstatten gehen muss. Aber da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg mit anderen Formaten, die wir haben.
Mehr Ehrenamt ist klar, habe ich verstanden. Nächste Frage, wir sind jetzt gerade in einem Podcast. Neue Medien, ich habe gesehen, Instagram ist, seit Pfarrer Schöch da ist, massiv aufgebaut worden. Ja, da ist die sichtbar, die Pfarrgemeinde.
Der Instagram-Tipp. Unter Graneuli finden Sie den Instagram-Account der katholischen Kirchengemeinde. Auch die Homepage findet man unter graneuli.de.
Also Instagram, da bin ich sehr froh, dass wir das haben. Da bin ich sehr froh für Ehrenamtliche, die sich darum kümmern. Das ist gar nicht mein Verdienst. Das läuft auch ohne mich schon. Das finde ich super. Neue Medien, das kommt im Grunde schon seit Corona. Da musste sich relativ schnell alles auch mit irgendwie online funktionieren. Das hat dann auch geklappt, dass ganz viele wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, Formate. Manche gut, manche weniger gut. Ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Online-Angebote. Ich denke, es muss nicht jeder vor Ort sich darum bemühen, weil es doch ein enormer Aufwand ist und viel Zeit, viel Kapazität, viel Ressourcen braucht. Ich finde, den Fernsehgottesdienst, den das ZDF jeden Sonntag anbietet, der ist in einer super Qualität. Da kann man gar nicht mithalten, in der normalen Gemeinde sowas zu produzieren. Also ich höre es leider immer wieder, dass zu mir gesagt wird, Herr Pfarrer, ich war am Sonntag nicht da, ich habe das dann vor dem Fernseher geguckt. Ja, so ein bisschen ambivalent für mich.
Aber gibt's von den Heiligen Messen dann auch YouTube-Aufzeichnungen in den Kirchen hier in der Pfarrgemeinde?
Nein, wir haben das Angebot nicht. Ja. Das liegt auch nochmal daran, dass wir sehr viele Räume haben und sich zu entscheiden war immer schwierig.
Infrastruktur aufbauen etc.
Und auch letztlich, wer kümmert sich darum, wer macht das? Das ist ja alles kein Selbstläufer.
Aber trotzdem Respekt, was die Ehrenamtlichen da im Online-Auftritt, im Social-Media-Auftritt bei der Pfarrgemeinde leisten. Ich finde es richtig gut, es sieht toll aus. Und das ist auch mein Eindruck, wenn ich die Pfarrgemeinde sehe. Der Kirche weht ja schon länger ein schärferer Wind entgegen in der Öffentlichkeit. Es gibt die Reformdiskussionen, es gibt die Kirchenaustritte. Und trotzdem schafft es die Pfarrgemeinden mit dem starken Ehrenamt, dass vor Ort eine super Arbeit geleistet wird.
Insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.
Kinder- und Jugendarbeit, also, KJG, ja.
KJG, Ministranten, ist was uns einfach auch mit der offenen Jugendarbeit sehr hilft, was ich immer wieder auch zurückgespiegelt bekommen von anderen Akteuren, die im Bereich Jugend unterwegs sind. In Linkenheim-Hochstetten hat die katholische Gemeinde jetzt keine Trägerfunktion für einen Kindergarten. In Graben-Neudorf sehr wohl. Da schaue ich immer wieder mit Bewunderung hin. Da haben hier die Graben-Neudorfer Gemeinde und die katholische Seelsorgeeinheit zusammen einen neungruppigen Kindergarten hochgezogen. Wie funktioniert denn bei einem neungruppigen Kindergarten, den man neu hochzieht, so der Aufbau, Stichwort in Zeiten des Fachkräftemangels auf der einen Seite, die ihren Rechtsanspruch erfüllen möchte?
Also ich denke, St. Josef ist ein super Projekt, was wir miteinander gestemmt haben. Den Kindergarten gab es schon lange, St. Josef in Neudorf. Der hatte aber zum Schluss in einem sehr alten Gebäude aus den 60er Jahren residiert mit 3,25 Gruppen. Und es war viel zu wenig. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam, wir machen einen Neubau. Und haben den Neubau dann aufgrund unserer prognostizierten Zahlen auf 9 Gruppen geplant. Wir haben gesagt, das brauchen wir. Genau, da haben wir viele Berührungspunkte mit dem Kindergarten. Aber die andere Frage von mir nochmal, Neudorf, St. Vendelinus, das ist natürlich katholisch, Fürstbistum Speyer über die Jahrhunderte gewesen, katholisch geprägt. Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim, das ist Diaspora für die Katholiken. Fühlt sich das für den Pfarrer unterschiedlich an?
Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich in Neudorf bin oder in Linkenheim bin. Neudorf sind die Traditionen, werden sehr hochgehalten. Wir haben es jetzt gesehen bei unserer 300-Jahr-Feier St. Vendelinus Neudorf, schon allein die Zahl 300, ist beeindruckend, finde ich. Da gibt's Fahnenabordnungen, die mitmachen. Das sind alles Selbstläufer.
Diese katholische Volksfrömmigkeit,
genau,
die sich da zeigt. Für mich als Protestant auch immer wieder faszinierend zu sehen, wenn die Vereine mit ihren Fahnen kommen in der Heiligen Messe. Eine ganz starke Verwurzelung einfach, die sich da zeigt. Das ist was Wunderschönes dort.
Ja. Und hier in Linkenheim ist es mehr nochmal so, ja, ein Bewusstsein. Wir sind nicht ortsprägend in dem Sinn, dass wir die größte Gruppe sind, sondern wir sind ein Player unter vielen. Dessen ist man sich bewusst. Man tut ganz viel versuchen zu gestalten. Es ist auch ein Kommen und ein Gehen, wie das in Neudorf der Fall ist. In Neudorf gehört man dazu. In Linkenheim ist schon nochmal mehr Wechsel in der Besetzung auch von Leuten.
Das aktuelle Schlagloch.
Ja, eins bleibt in der zweiten Staffel gleich. Wir haben auch immer noch unser Schlagloch der Woche. Und Michael, was war bei dir besonders ärgerlich?
Für besonders viel Arbeit im Rathaus hat eine Kleinigkeit gesorgt. Wir haben einen E-Rollrunner in der Spielstraße aufgestellt.
Bitte?
Ein neues Spielgerät. Das gehört zur Gruppe der Karussells, zumindest laut Hersteller. Das kann man sich vorstellen wie ein übergroßes Hamsterrad, das man so aufrecht sozusagen aufstellt. Und darin können Kinder, junggebliebene Erwachsene sich auspowern und im Rad laufen. Und das Besondere an diesem Rad, deshalb auch E-Roller, ist, dass es eine LED-Anzeigetafel nebendran hat. Also man kann dann sehen, wenn man eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat, dann leuchten Lämpchen und es macht auch Töne. Genau genommen, die, 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 die. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben das am Donnerstag, Freitag aufgestellt. Am Sonntagabend hatte ich 4, 5 E-Mails schon mit Anliegerbeschwerden zu den Geräuschen dieses Rads. Und um es abzukürzen, der Bauhof hat jetzt eben heute früh das Ganze entschärft und wir haben die Lautstärke deutlich heruntergefahren, weil sich so guter Beliebtheit bei den Kindern und Eltern erfreut hat, dass es quasi ein Dauerbetrieb war und deshalb eben auch dieser Di-Di-Di-Di-Di-Ton die ganze Zeit über in Hochstetten ertönte. Ja, wir haben es im Griff, denke ich jetzt wieder, aber das war im wahrsten Wortsinn der Aufreger der Woche. Mein Schlagloch.
Wie viel Bürgerbeschwerden hat es gegeben?
Das waren die Anlieger und ich würde sagen alle, die direkt an die Spielstraße angrenzen. Ja.
Ja, Schlagloch der Woche, die Frage an unseren Gast, Herr Pfarrer. Was hat genervt die Woche?
Genervt die Woche hat mich wieder mal mein Bauamt. Ich versuche in Liedolsheim, das betrifft jetzt weder Linkenheim noch Neudorf, an die Kirche eine Beschattung ranzukriegen. Und das versuche ich jetzt seit über einem Jahr. Das ist durch alle Gremien durch, aber das Bauamt ist mit unserem Vorschlag nicht zufrieden. Und ich hoffe, dass wir das, sollte schon zu diesem Sommer fertig sein, ich hoffe, dass ich nächsten Sommer dann nicht mehr von der Sonne gebrutzelt werde.
Gab es bei dir auch einen Stolperstein, Christian?
Ja, ganz aktuell im Radverkehr. Wir wollten nämlich schon seit 3 Jahren Fahrradpiktogramme auf unsere Mannheimer Straße malen und haben das aufwendig abgestimmt mit dem Landratsamt, dass das allen Normen entspricht, haben dann die Fördermittel beim Land dafür beantragt. Und jetzt haben wir so lange auf die Fördermittel gewartet für diese Piktogramme. Inzwischen haben sich die Normen wieder geändert. Und jetzt müssen wir eine neue Abstimmung im Landratsamt und können wieder nicht pinseln. Oh. Es geht in eine neue Runde und jetzt sind wir mal gespannt. Unsere Hoffnung ist, dass wir es im nächsten Jahr auf die Straße gemalt bekommen. Aber das ist natürlich schon Irrsinn auf höchster Basis, dass wir dann so lange wartet im Prozess und dann ändern sich die Vorgaben wieder.
Schöner Schluss.
Was Schönes zum Schluss. Ich würde vorschlagen, wir fangen bei unserem Gast an. Herr Pfarrer Schörch.
Ich bin in freudiger Erwartung des Advents, das so langsam dann bald kommt. Und für die Linkenheimer gibt es dann, glaube ich, eine große Überraschung, dass wir an der Kirche einen ganz, ganz großen Adventskranz dieses Jahr haben. Mehr will ich an dieser Stelle noch gar nicht verraten, sondern einfach vorbeikommen und sich das dann, wenn es soweit ist, angucken ab dem ersten Advent.
Wow, okay, also sichtbar leuchtend dann.
Sichtbar leuchtend. Außen von allen zu sehen, wenn man vorbeifährt.
Schöne Idee. Und LED-basiert?
Natürlich, stromsparend.
Ja. Weihnachtsvorbereitung gibt's bei uns auch. Es wird mit Sicherheit wieder den Sternepflückerbaum geben, aber darüber hinaus auch am ersten Adventswochenende dann die Kunst- und Hobbyausstellung, den Weihnachtsmarkt. Was mich aber besonders gefreut hat die Tage, war die Vorbereitungstreffen für das 50er-Jubiläum kommendes Jahr. Ihr habt das, Christian, schon hinter euch, das Fusionsjubiläum Graben und Neudorf. Bei uns steht's 20 an, dann zum 1.1. Zwischen Hochstetten und Linkenheim die Fusion und da zeichnet sich vom 4.7. bis 7.7. Juli 2025 ein großes Festwochenende rund um Rathaus und Bürgerhaus ab mit verschiedenen Bühnen, das weit über das hinausgehen wird, was wir normalerweise so mit dem Dorffest verbinden hier im Ort. Und darauf freue ich mich, da sind die Vorbereitungsgespräche in gutem Vorangehen und auch der Gemeinderat hat jetzt im Rahmen der Vorberatung trotz schwieriger Haushaltslage gesagt, dass er zu seinen Beschlüssen im Wesentlichen steht. Über 100.000 Euro werden wir im kommenden Jahr für verschiedene Festveranstaltungen ausgeben, insbesondere Miteinandertage wollen wir fördern, also dass sich mehrere Vereine, Organisationen, Glaubensgemeinschaften zusammentun und zusammen vielleicht auch an einem ungewohnten Ort was feiern. Ich habe gesehen, die katholische Kirchengemeinde ist zum Beispiel mit dem Turnverein Hochstetten auch dabei.
Super, eine tolle Gelegenheit, einfach nochmal die Gemeinschaft auch hochleben zu lassen und zurückzuschauen, was in den 50 Jahren erreicht wurde, wenn man heute durch Linkenheim-Hochstetten fährt. Oder durch Graben-Neudorf oder durch Dettenheim. Was da passiert, ist schon gewaltig.
Du hast aber auch Schönes zu berichten zum Schluss.
Absolut. Ich freue mich aktuell über eine neue Photovoltaikanlage auf unserem Jugendzentrum. 100 Kilowatt Peak, das ist eine ganz große Anlage. Die wurde da jetzt installiert. Und zwar nicht von der Gemeinde Graben-Neudorf, sondern von der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau. Denen haben wir das Dach vermietet und die haben die Anlage drauf gemacht. Also Contracting, wie man neudeutsch sagt, hilft einfach, dass die Solarmodule schneller draufkommen, denn dann sparen wir uns einen aufwendigen Ausschreibungsprozess. Großer Stark. Sprung und wir wollten das dieses Jahr schaffen, haben es geschafft. Deshalb großes Lob auch an mein Team. Die haben da richtig gerackert, dass es dieses Jahr noch möglich wird. Jetzt sind wir am Ende der ersten Folge von der zweiten Staffel unserer Podcast-Serie und ich fand es jetzt richtig erfrischend heute, muss ich sagen. Vielen Dank, Steffen Schörch, wir haben viel gelernt.
Dankeschön, ja. Auch ich als Katholik habe nochmal dazugelernt. Spannende, aber auch durchaus positive Zukunftsperspektive trotz großer Veränderungen.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute hier bei Ihnen zu sein.
Und natürlich die Ansage an unsere Zuhörer, wenn Sie einen Vorschlag haben, wen wir mal einladen wollen als Interviewgast, schreiben Sie uns, kommentieren Sie drunter. Wir freuen uns auf Feedback und wir haben aber auch schon für die nächsten zwei Folgen zwei interessante Gäste im Blick. Aber da verraten wir heute noch nichts, das kommt bald über die üblichen Kanäle.
Das waren die Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Mösler.